Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 27. September und mein Name ist Maximilian Nowroth.
Viele wünschen sich auch, dass ich die nächste Regierung bilde und führe. Und CDU, CSU sind abgewählt.
Also das kann ein Bündnis werden, was wirklich Deutschland voranbringt, unterschiedliche Richtungen versöhnt. Und dazu stehe ich bereit.
Ja, wir haben jetzt in den letzten Tagen ja auch deutlich gemacht, Robert Habeck und ich, dass diese Logik, da ist einer, der alle anderen anruft, dass diese Logik dem Aufbruch, den wir in unserem Land brauchen, nicht gut tut.
Und deshalb könnte es ratsam sein, dass also Grüne und FDP zuerst miteinander sprechen, um dann all das, was danach kommt, zu strukturieren.
Wer will mit wem in welche politische Richtung gehen? Tja, genau das ist die zentrale Frage nach dieser historischen Bundestagswahl. Historisch übrigens nicht nur, weil die Ära Merkel endet, sondern vor allem, weil eine Epoche beginnt, in der Liberale und Grüne, die früher sogenannten Juniorpartner, plötzlich zu Kanzlermachern werden. Mit wem die beiden Parteien die Dreiecksbeziehung eingehen werden, um eine neue Bundesregierung zu bilden, das scheint völlig offen. Und wie Sie gerade gehört haben, wollen ja sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet unbedingt diese Zweckehe namens Regierungskoalition anführen. Ampel oder Jamaika, ja, nein, vielleicht. Mit wem Sie dann politisch gehen wollen, das müssen Christian Lindner und Annalena Baerbock in den kommenden Tagen, Wochen oder vielleicht sogar Monaten selbst beantworten. Ihrer Basis, aber eben auch der gesamten Bundesrepublik. Denn eins ist schon mal auf jeden Fall klar, Opposition ist keine Option. In dieser Folge, da wollen wir Ihnen gerne mal zwei verschiedene Blickwinkel auf diese politische Paarungszeit anbieten. Auf der einen Seite der Investor, Kapitalmarktexperte und Bestsellerautor Christian Röhl. Der wird Ihnen gleich im Gespräch nicht nur verraten, wie er mit seinem Depot auf das Ergebnis reagiert, sondern auch, warum er einen Kanzler Armin Laschet bevorzugen würde. Ja, und dann haben wir noch eine wahltaktische Analyse für Sie, die unser Berliner Korrespondent Martin Greive liefert. Ihn habe ich gefragt, warum eigentlich so viele Wählerinnen und Wähler von der CDU zur SPD gewechselt sind und was wohl der kleinste gemeinsame Nenner zwischen FDP und Grünen sein könnte. Außerdem gibt es von ihm ein paar Argumente, warum Olaf Scholz viel bessere Chancen aufs Kanzleramt hat. Natürlich sind wir heute besonders gespannt zu erfahren, wie Ihr Blick auf diese Bundestagswahl ist. Deswegen an dieser Stelle schon mal der Aufruf, schreiben Sie uns bitte Ihre Gedanken, am besten per Mail an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Bevor wir jetzt gleich in die beiden Interviews gehen, schauen wir aber vorher noch mal kurz auf die aktuelle Reaktion der Finanzmärkte. Und dazu spreche ich nun mit unserer Frankfurter Finanzredakteurin Laura de la Motte. Laura, der knappe Wahlausgang sorgt ja für jede Menge Diskussionen in Berlin. Und in Frankfurt bewegt das auch die Börsianer?
Ja, klar. Also die tappen natürlich genauso im Dunkeln wie der Rest der Republik. Grundsätzlich sind erstmal alle erleichtert, dass ein rot-rot-grünes Bündnis vom Tisch ist. Das ist ja rechnerisch ausgeschlossen. Ja, und der DAX hat heute Morgen ganz gut gestartet. Über den Lauf des Tages ist ihm aber so ein bisschen die Puste ausgegangen. Die Vorgaben aus den USA waren jetzt auch okay. Aber ja, also wir sind jetzt nur noch ganz leicht im Plus.
Rot-Rot-Grün war ja quasi das Schreckgespenst für die Investoren und Investorinnen an den Börsen. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Ein Kanzler Scholz oder ein Kanzler Laschet sind möglich. Was glaubst du, was käme da besser an?
Also ehrlich gesagt, das nimmt sich gar nicht so viel. Die Themen sind wahrscheinlich sehr gleich. Klimaschutz, klar, muss man mehr investieren, genauso in Digitalisierung. Und an den Märkten zeigt sich heute auch einfach nur eine kleine Entwicklung bei den Titeln aus dem Bereich erneuerbare Energien. Siemens Energy im DAX und die Windparkbetreiber Enkavis und Nordex aus dem MDAX sind gefragt. Und ja, das war's auch schon.
Und bei dem Wohnungsbaukonzern Vonovia, da sehen wir auch heute eine kleine Rallye, was ich ehrlich gesagt überraschend finde, denn gestern gab es ja auch eine Wahl in Berlin, nicht nur zum Abgeordnetenhaus, sondern ein Volksentscheid, wo 57% der Bürgerinnen und Bürger für die Enteignung von Wohnungsbaukonzernen gestimmt haben. Warum also jetzt ein Plus bei der Aktie von Vonovia?
Tja, das hat auch was damit zu tun, dass die rot-rot-grüne Koalition vom Tisch ist. Denn das sind ja ehrlich gesagt, also die Linken waren ja so die einzigen, die sich wirklich für eine Enteignung ausgesprochen haben. SPD und Grüne waren da immer viel, viel zurückhaltender. Und deswegen sieht man das auch nur als rein Berliner Problem. Also die Entscheidung ist ja noch nicht mal bindend für die Politik, also warten wir mal ab. Und deswegen ja, geht es für Vonovia im DAX hoch und auch LEG und Aroundtown im MDAX haben auch angezogen. Ja, die einzigen, die ein bisschen auf der Stelle getreten sind, war Deutsche Wohnen. Die sind ja in Berlin auch ziemlich engagiert. Aber da wurde die Aktie gestützt dadurch, dass Vonovia bei denen einsteigt und jetzt da die Mehrheit übernommen hat.
Ja, diesen Übernahmekampf, den haben wir uns hier im Podcast ja auch schon häufiger angeschaut. Und einen anderen Übernahmekampf, den gibt es derzeit bei Zooplus und zwar im SDAX. Da kam heute ein neues Angebot. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Ja, das ist wirklich kurios. Also Zooplus, das ist ein Tierbedarfshändler aus München. Die profitieren total davon, dass in der Corona-Pandemie auch immer mehr Leute sich ein Haustier zugelegt haben und natürlich dann dafür auch jede Menge Dinge einkaufen müssen. Und Zooplus hat zuletzt mehrere Investoren angelockt. Zum einen Hellman und Friedman. Die hatten letzte Woche das erste Angebot gemacht bei 390 Euro pro Aktie. Und dann tauchten noch zwei weitere Konkurrenten auf, KKR und EQT. Und dann hat Hellman und Friedman erstmal den Preis nochmal erhöht auf 460 Euro. KKR ist jetzt inzwischen wohl wieder ausgeschieden, aber EQT hat heute nochmal 10 Euro draufgepackt. Da sind wir schon bei 470 Euro. Das ist echt unglaublich. Man muss sich mal vorstellen, vor einem Jahr stand diese Aktie noch bei 150 Euro. Ja, ist mal eben mal verdreifacht.
Wahnsinn. Und wo wir gerade schon bei Rekordhoch sind, da sehen wir auch heute eins, und zwar beim Ölpreis. Woran liegt das?
Ja, genau. Der Kurs der Sorte Brent kletterte heute auf über 79 Euro sogar pro Fass. Das ist der höchste Stand seit 3 Jahren. Und die Analysten von Goldman Sachs rechnen sogar damit, dass der Preis noch auf 90 Euro bis zum Jahresende steigen könnte. Ja, der Grund ist einfach, dass das Angebot derzeit noch viel knapper ausfällt, als man es schon erwartet hat. Im Golf von Mexiko zum Beispiel sind immer noch die Großteil der Bohrinseln nicht wieder in Betrieb. Da gab es ja vor ein paar Wochen den Hurricane Ida. Und der hat da also für Zerstörung gesorgt. Und auch die OPEC-Länder fördern weniger als vereinbart.
Okay, Laura, vielen Dank für diesen Überblick mit vielen spannenden Nachrichten, auch abseits der Bundestagswahl.
Gerne, ja.
Aktuelle Nachrichten liefern und ihre Bedeutung für die Finanzwelt erklären. So begrüßen wir Sie immer zu Beginn dieses Podcasts. Und um dieses Versprechen an einem Tag wie heute einzulösen, da habe ich am Morgen zunächst mal bei Christian Röhl angerufen. Er ist Investor und einer der bekanntesten Aktienexperten dieses Landes. Wenn Sie ihm bei Twitter folgen, dann wissen Sie, dass er gerne und geradlinig seine Meinung sagt. Und die interessiert mich nun vor allem mit Blick auf das Wahlergebnis und die möglichen Folgen für alle, die ihr Geld an der Börse anlegen. Hallo, Herr Röhl.
Hallo, schönen guten Morgen.
Wie war Ihre erste Reaktion gestern Abend nach Bekanntgabe der ersten Prognosen?
Na, zunächst mal war ich sehr, sehr erleichtert, dass sich sehr frühzeitig abgezeichnet hat, dass es für Rot-Rot-Grün keinesfalls reichen würde. Das war für mich sehr, sehr wichtig, weil das hätte die gesamte Wahl und alles, was danach gekommen wäre, in eine ganz andere Richtung gedrängt. Und insofern war ich schon mal froh gemut. Und ja, wir haben eine sehr, sehr starke Bewegung gesehen, weg vom klassischen Parteiensystem hin zu einer Auffächerung des Parteiensystems. Und jetzt liegt es bei FDP und Grünen, daraus was zu machen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Okay, also das erste Gefühl Erleichterung und dann vermutlich auch so ein bisschen, naja, mal schauen, wohin es geht. Vielleicht einmal die persönliche Frage, welcher Partei stehen Sie eigentlich nahe?
Ich bin nicht Mitglied der FDP, stehe der FDP aber sehr, sehr nah und freue mich deshalb auch über das Ergebnis, das die FDP erzielt hat. Insbesondere, weil die FDP gerade auf den letzten Metern des Wahlkampfs auch weggekommen ist von dieser reinen, etwas kalttechnokratischen Steuersenkungspartei, sondern viel stärker die Richtung genommen hat, die ich mir immer gewünscht habe, nämlich eine empathische Bürgerrechtspartei, die auch das Thema Aufstiegsversprechen sehr stark in den Mittelpunkt rückt.
Spannend ist ja bei den Freien Demokraten, dass die auch bei den Erstwählerinnen und Erstwählern am besten abgeschnitten haben, also Kopf an Kopf mit den Grünen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, das, man könnte jetzt einfach populistisch sagen, das lässt ja nun doch hoffen für Deutschland, ja, wenn man beim Berliner Ergebnis ja anderes sagt, aber vielleicht etwas weniger populistisch. Ich glaube, wir haben zwei Parteien gesehen, die sich sehr intensiv in ihrem Programm Gedanken gemacht haben, wie man Deutschland und auch Europa mit allen geopolitischen Bezügen fit machen kann für die Zukunft. Enkelfit hat der Johannes Vogel das mal von der FDP mit Blick auf die Rente gesagt, aber das ist ein Gesamtprozess. Diese beiden Parteien sind die FDP und sind die Grünen. Diese beiden Parteien sind von Erstwählern, von jungen Menschen dafür honoriert worden. Und bei der SPD und bei der CDU muss man halt ganz einfach sehen, dass dort nicht wirklich viele Impulse für die Zukunft waren.
Sie sind uns ja gerade aus dem letzten Tag Ihres Urlaubs in Südtirol zugeschaltet. Wie war das dann am Sonntagabend? Haben Sie nach den ersten Ergebnissen noch weiter die Talkshow geschaut, die Berliner Runde, um so ein bisschen vorzufühlen, wie es jetzt weitergeht mit den Koalitionsgesprächen?
Nee, also ich habe irgendwann, als klar war, in welche Richtung das geht, nach der ersten Hochrechnung, habe ich gedacht, jetzt kann ich auch essen gehen, ne? FDP zweistellig, rot-rot-rot-grün abgewählt. Und wer dann jetzt Kanzler wird, ja, das ist derjenige, der eine Kanzlermehrheit zusammenkriegt mit einer entsprechenden Koalition. Ich finde das ja sehr drollig, wenn da immer ein Regierungsanspruch abgeleitet wird. Der kommt ja überhaupt nicht aus der Verfassung. Kanzler wird derjenige, der eine Mehrheit hat. Und da wird man jetzt sehen, ob das Herr Scholz ist oder ob das Herr Laschet ist oder ob man vielleicht doch nochmal die Pferde wechselt. Wunder soll es ja immer wieder geben. Aber ich persönlich finde es gut, dass FDP und Grüne, die auf jeden Fall das Momentum in eine solche Drei-Parteien-Regierung bringen, werden sich jetzt vorab abstimmen. Und dann wird man sehen, welcher Kanzler dann in Anführungszeichen unter Grün-Gelb die Führung übernehmen darf.
Gut, aber ich meine, diese Person des Kanzlers, die daraus folgt dann ja, dass man entweder eine Jamaika-Koalition eben mit Armin Laschet und der CDU als größter Regierungspartei hat oder eben eine Ampelkoalition mit Scholz und der SPD. Welche der beiden würden Sie sich denn wünschen aus dem Blick eines Vertreters der Finanzmärkte?
Naja, ich würde mir ja wünschen, dass Deutschland modernisiert wird. Und ich glaube, dass das in einer Jamaika-Koalition einfacher möglich ist. Nicht, weil ich jetzt Herrn Laschet für den großen Modernisierer halte oder die CDU für den großen Modernisierer halte. Ich glaube, die CDU ist einfach so dermaßen gerupft und wird nur noch zusammengehalten davon, dass man das Kanzleramt unbedingt halten möchte. Und sie werden wesentlich mehr zu Konzessionen an Grüne und an FDP bereit sein, als es die SPD unter Herrn Scholz sein wird und sein kann, weil die SPD natürlich im Vergleich zur CDU eine andere Programmatik hat. Die CDU ist ja weitgehend entkernt. Da ist ja keine Programmatik außer Kanzleramt.
Naja, aber zum Beispiel, und das hat Christian Lindner gestern Abend ja auch in dieser Berliner Runde gesagt, das Thema Steuer und dass man sie eben zumindest erstmal nicht erhöhen möchte oder sogar perspektivisch senken möchte, das vereint ja zum Beispiel die Union und die FDP.
Ja, das mag sein und das macht die Sache dann auch am Ende vielleicht wieder einfacher für eine Koalition auch mit Herrn Laschet und Herrn Lindner, weil man sich ja auch aus Düsseldorf kennt. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es auch dann viele Zugeständnisse von der CDU auch an die Grünen geben wird. Aber das ganz große Thema dieses Wahlkampfs und dann auch dieser Koalition, die Überschrift, die kann doch nicht Steuersenkung sein, sondern die große Überschrift muss das sein. Wie machen wir das Land fit für die Zukunft? Was geht in der Digitalisierung? Was geht in der Bildung? Was tun wir bei der Rente? Und natürlich auch, was tun wir gegen den Klimawandel? Und da haben wir einfach riesige Themen wie Energie. Und wenn man sich zusammensetzt zwischen Grünen und FDP und man hat dann, sagen wir, vielleicht 5 große Projekte, auf die man sich verständigen kann, mit denen man in Sondierungen dann reingeht für ein Dreierbündnis, ist, da können doch nicht allen Ernstes Steuersenkungen ganz oben auf der Agenda stehen. Da gibt's doch Themen, die sind viel, viel wichtiger.
Also dieser Meinung bin ich als Bürger und Wähler auch, aber wenn Sie sich Christian Lindner anhören, geht er immer wieder mit diesem zentralen Versprechen rein. Das hat er auch mehrfach betont vor der Wahl, dass mit einer Regierung, an der seine Partei beteiligt ist, keine höheren Steuern beschlossen werden.
Ja, das ist ja jetzt was anderes, ob wir darüber reden, keine höheren Steuern oder ob wir sagen, wir brauchen Steuersenkungen. Mhm. Ja, eine Steuersenkung kann natürlich auch der Wegfall der kalten Progression sein. Das ist ein Thema, wo man einfach ran muss, ja. Weil es eben gegen das Aufstiegsversprechen ist, weil es gegen den Leistungsgedanken ist. Da muss man ran, und dass man das an anderer Stelle gegenkompensiert, wäre meiner Ansicht nach nur fair. Nach wie vor bleibe ich dabei. Ich glaube, dass es in allen Parteien genügend vernünftige Menschen gibt, in den Parteien, die jetzt über Koalitionen sprechen, die Herausforderungen hier erkannt haben. Und natürlich, wir brauchen keine zusätzlichen Steuern, wir brauchen schon gar keine Vermögensteuer, wir brauchen auch keine Finanztransaktionssteuer und wir brauchen auch nicht eine Besteuerung von beispielsweise Dividenden mit dem persönlichen Einkommensteuersatz. Das ist alles schon hoch genug besteuert. Aber wenn wir über den Abbau von einigen Steuervergünstigungen sprechen, zu finanzieren, dass die kalte Progression abgeschafft wird, dann ist das doch ein realistisches Ziel.
Glauben Sie, dass das Ergebnis dieser Wahl in irgendeiner Form einen Einfluss haben wird auf die Finanzmärkte?
Na, man hat ja heute Morgen schon gesehen, da ist nicht wirklich großartig was da. Also selbst dieser Volksentscheid in Berlin, Deutsche Wohnen enteignen, hat ja jetzt nicht auf die Immobilienaktien durchgeschlagen. Auch da sieht man einfach eine gewisse Erleichterung, dass es nicht rot-rot-grün im Bund wird. Ansonsten haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch immer noch von Costolani im Ohr gehabt, den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Ja. Und in der Tat, kurzfristig relevant ist das nicht, selbst wenn man diesen Spruch nicht allzu wörtlich nehmen darf, wenn man auf die langfristige Perspektive schaut. Wir haben, würde ich mal sagen, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs oder vielleicht auch schon seit Beginn der 80er Jahre, als Ronald Reagan in den USA gewählt wurde, ein Zeitalter der Deregulierung erlebt. Und ich frage mich, ob dieses Zeitalter nicht jetzt zu Ende geht, ob nicht Corona da auch eine Zäsur markiert, der Kampf gegen den Klimawandel insbesondere das noch verschärft, ob wir nicht stärkere Eingriffe der Staaten weltweit in die Wirtschaft künftig sehen werden. Und insofern, wie die Leitplanken da gesetzt werden vom Staat, das wird schon auf die Wirtschaft durchschlagen.
Okay, und wenn man das jetzt mal runterbricht von der Wirtschaft auf konkrete Branchen oder sogar Unternehmen, gibt es da vielleicht bestimmte Aktien, möglicherweise auch in Ihrem Depot, die Sie sich jetzt nochmal unter neuer Perspektive anschauen?
Naja, ich bin ja sehr, sehr breit aufgestellt und insbesondere auch international aufgestellt. Und da bei aller Leidenschaft für Deutschland und allem Patriotismus sollte man das dann nicht zu hoch hängen. Es wird sicherlich die eine oder andere Sonderkonjunktur geben, wobei vieles wirklich davon abhängt, was dann konkret im Koalitionsvertrag steht und umgesetzt wird. Nehmen wir das Thema der erneuerbaren Energien. Ich hatte dazu letzte Woche ein Gespräch mit dem Christoph Hussmann von Encavis, wo ich auch selber Aktionär bin. Die bauen ja in europäischen Ländern inklusive Deutschland Wind- und Solaranlagen. Und er sagt ganz klar, sehr viele Politiker geben sich einen grünen Anstrich, aber wenn es dann konkret darum geht, erneuerbare Energien umzusetzen, dann werden den Unternehmen und Investoren, den grünen Stromlieferanten, eine ganze Reihe von Steinen in den Weg gelegt. Das muss einfacher werden, wenn wir Energiesicherheit in diesem Land haben wollen. Deshalb ist sehr, sehr wesentlich, was hinterher von den ganzen Reden tatsächlich auch ankommt, und zwar nicht nur auf der Bundesebene, sondern runter bis in die kommunale Umsetzung.
Okay, und das heißt, am besten sollten wir dann nochmal sprechen, wenn der Koalitionsvertrag steht, weil man dann erst so wirklich sehen kann, was auch in einzelnen Wirtschaftszweigen sich politisch verändern wird.
Ja, natürlich. Ja, und dann wird man auch sehen, beispielsweise, ob von einer solchen Regierung wirklich jetzt stärker Konzerne profitieren oder stärker Small Caps und der Mittelstand. Man kann ja beide Positionen vertreten. Ja, Konzerne haben natürlich die stärkere Lobby. Andererseits der Mittelstand, die Small Caps, die sind wendiger, sich auf veränderte Bedingungen einzustellen. Und da wird es dann wirklich sehr konkret um das gehen, was da verabredet wird.
Okay. Herr Röhl, ich danke Ihnen sehr für dieses meinungsstarke Gespräch am Morgen. Und Sie fahren ja jetzt noch zurück von Südtirol nach Berlin. Insofern einen schönen Abschluss Ihres Urlaubs und bis bald. Auf Wiederhören.
Danke. Tschüss.
So, dann wollen wir mal die Investorenbrille absetzen und dafür tief in die politische Analyse einsteigen. Wie kam es eigentlich zu diesem Wahlergebnis? Wie geht's weiter? Und ganz konkret, welche Schnittmenge könnten FDP und Grüne finden, um eine neue Regierungskoalition überhaupt möglich zu machen? Die Antworten gibt's jetzt von unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Greive. Hallo Martin.
Hallo nach Düsseldorf.
Du beobachtest ja den Berliner Politikbetrieb aus nächster Nähe. Hast du so ein Ergebnis erwartet?
Das hängt so ein bisschen vom Betrachtungszeitraum ab. Die letzten Tage hat sich das ja abgezeichnet, dass die SPD eventuell vor der Union liegen könnte, knapp. Wenn man mich vor ein paar Wochen gefragt hätte, absolut nein. Das Ergebnis hatte ich überhaupt nicht erwartet. Man muss sich ja nochmal überlegen, wo man herkommt. Ende Juli gab es eine Umfrage, das ist keine zwei Monate her. Da lag die CDU bei 30% oder die Union und die SPD bei 15%. Also ich habe gestern auch noch mit einem führenden Sozialdemokraten gesprochen, die wirklich auch Scholz-Vertraute sind. Auch die haben gesagt, never ever hätten wir geglaubt, dass wir am Ende vor der Union liegen würden. Also wenn man das mal jetzt so als Ganzes betrachtet, wie diese ganze Bundestagswahl abgelaufen ist, ist das wirklich ein völlig überraschendes Ergebnis, mit dem eigentlich so vielleicht außer Olaf Scholz selbst niemand gerechnet hat.
Und wie erklärst du dir diese unglaubliche Scholz'sche Aufholjagd?
Scholz' größte Stärke in diesem Wahlkampf war es eigentlich, keine Fehler zu machen. Und die SPD hat sehr vieles richtig gemacht, muss man sagen. Sie hat wirklich aus den Fehlern der vergangenen Jahre gelernt, aus den vergangenen Wahlkämpfen. Sie haben den Kandidaten früh gekürt. Olaf Scholz hatte ein Jahr Zeit, seine Botschaften unters Volk zu bringen. Und man konnte Programm und Person relativ gut aufeinander abstimmen. All das war in der Vergangenheit ja nicht der Fall. Das allein hätte aber nicht gereicht, um diesen Wahlsieg einzufahren. Die SPD hat ganz, ganz klar von den Fehlern der anderen profitiert, von den Fehlern Annalena Baerbocks, aber insbesondere auch von den Fehlern Armin Laschets. Ich glaube, der gesamte CDU-Wahlkampf ist wirklich ein politisches Lehrstück, wie man Wahlkampf auf keinen Fall machen sollte. Ich glaube, das wird wirklich noch Generationen von Politikwissenschaftlern und Werbern beschäftigen, weil es wirklich beispielhaft ist, wie Wahlkampf nicht geht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Kannst du da so ein paar Beispiele von den eklatantesten Fehlern geben, deiner Meinung nach?
Ja, man hat einerseits zuerst mal den Kandidaten ja sehr spät gekürt, weil man einen neuen Parteivorsitzenden brauchte. Also Laschet wurde sehr spät gekürt. Dann hat man den alten Fehler der SPD eigentlich wiederholt und man musste dann in Windeseile Kandidat und Programm aufeinander abstimmen. Dann hat Markus Söder es natürlich nie verwunden, dass er nicht Kanzlerkandidat wurde und hat eigentlich immer so gut es ging und mit ihm die gesamte CSU von der Seitenlinie geschossen. Das war schon mal alles relativ schlecht. Und dann hat natürlich Armin Laschet massive Fehler begangen. Also dieses Lachen damals in den Flutgebieten, dieses lange Lachen vor allem. Also als ich die Bilder damals gesehen habe, habe ich tatsächlich auch im ersten Moment gedacht, das sind Bilder, die einen den Wahlsieg kosten können. Und dann war die gesamte Wahlkampfstrategie eben nicht mehr griffig. Dadurch, dass Laschet die Fehler gemacht hat, ging die ganze Wahlkampfstrategie insofern nicht mehr auf. Also ursprünglich lautete die mal, wir ignorieren Olaf Scholz, der greift eh nicht ins Geschehen ein und stellt Annalena Baerbock als völlig unerfahren dar. Dann macht Laschet die Fehler, dann holt Scholz auf. Man konnte Scholz nicht mehr ignorieren, aber man hatte auch nichts mehr so richtig, was man ihm entgegensetzen konnte und leider auch wenig Inhalte. Und so ist es eigentlich alles im Desaster geendet.
Unterm Strich sind über 1 Million Menschen von der CDU zur SPD gewandert bei dieser Bundestagswahl. Klar, die Person Scholz spielt eine Rolle, aber was glaubst du, welche Inhalte sind und waren es, die diese Menschen überzeugt haben von der SPD?
Ja, man hat es ein paar Umfragen. Die Union hat es stark an Kompetenzwerten verloren und zwar eigentlich quer durch alle Themengebiete, zum Beispiel auch in der Finanzpolitik. Das war ja lange die DNA, die schwarze Null war die DNA der Union. Da hat die Union sehr viel Glaubwürdigkeit verloren, zum Beispiel auch durch dieses Hin und Her hier im Wahlkampf. Will man jetzt die Schuldenbremse lockern, will man sie nicht lockern, will man Steuersenkung, will man keine Steuersenkung? Das ist nur ein Beispiel, das gilt auch für andere Themenfelder. Auch in der Klimapolitik hat sich Laschet öfter mal widersprochen oder gar nicht richtig positioniert. Und das ist natürlich dann schon ein Problem. Ich glaube aber tatsächlich unterm Strich, mehr als die Inhalte hat dann die Person gezogen. Also die Person hat dann die Wähler von der Union zur SPD, ich sag's mal, getrieben. Auf der einen Seite der Kandidat der Union, der für viele nicht überzeugend war, und auf der anderen Seite Olaf Scholz, der für viele irgendwie das geringste Übel war. Mhm. Und das war auch tatsächlich die Strategie der SPD, muss man sagen. Also es ging ihnen immer darum, seit Jahren diese Merkel-Wähler vor allem zu bekommen. Also jeder dritte Wähler der Union in der Vergangenheit hat sein Kreuz bei der Union von Angela Merkel ans einzig und allein abhängig gemacht. Mhm. Also er hat die Union nicht wegen der Inhalte gewählt, sondern wegen Angela Merkel. Und wenn Angela Merkel weg ist, eröffnet das natürlich wiederum die Chance für die SPD, diese Wähler auf ihre Seite zu ziehen.
Okay, dann lass uns mal nach vorne schauen. Heute ist ja der erste Tag nach der Wahl und auch der erste Tag der Sondierungsgespräche. Gestern in der Berliner Runde haben Christian Lindner und Annalena Baerbock schon angekündigt, sie werden als erstes mal miteinander reden. Und die beiden Parteien, die FDP und die Grünen, sind ja auch auf gewisse Weise die Kanzlermacher, weil ohne die beiden geht keine Regierungskoalition. Wie genau, glaubst du, wird das jetzt ablaufen? Also welche Schnittmenge vor allem kann es geben zwischen diesen beiden Parteien?
Ja, wir erleben eine ganz interessante Entwicklung hier, so eine Art große Koalition der Kleinen. Also FDP und Grüne reden jetzt erstmal miteinander. Das war ein ganz interessanter Move von Herrn Lindner gestern Abend. Allerdings habe ich auch gehört, dass das durchaus abgesprochen vorher war und dass er das nicht einfach im Alleingang gemacht hat, sondern dass da angeblich auch schon Gespräche im Vorfeld zwischen FDP und Grünen gegeben hat. Mhm. Natürlich ist das vernünftig, aus FDP-Sicht vernünftig, andererseits auch ein bisschen schräg natürlich, wenn die dritt- und viertstärkste Kraft jetzt erstmal Sondierungsgespräche führen. Ich glaube, heute nach den Gremiensitzungen von SPD und Union, gerade tagen ja die Präsidien und danach die Vorstände, wird die SPD ganz schnell zu Sondierungen einladen. Und da gibt es vielleicht jetzt im Vorfeld kurze Gespräche zwischen FDP und Grünen. Aber ich glaube, man wird da sehr schnell jeweils zusammenkommen. Die Union wird das Gleiche versuchen. Und dann wird man da in relativ kleinen Gruppen erstmal zusammensitzen und die Sondierungsgespräche führen.
Und inhaltlich, also ich meine, die FDP ist ja angetreten mit dem klaren marktwirtschaftlichen Versprechen, Chancengleichheit, Aufstiegsversprechen und vor allem alles außer Steuersenkungen. Und die Grünen haben komplett andere Ideen, was den Kampf gegen den Klimawandel betrifft, aber auch beim Thema Mindestlohn oder Wohnungsbau. Also wie wollen sich diese Parteien überhaupt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen?
Das ist eine gute Frage. Die Inhalte gehen tatsächlich und die Programme auseinander. Aber man kann da schon zusammenkommen. Es hat sich ja schon im Vorfeld abgezeichnet, entweder gibt es Jamaika oder eine Ampel. Also das war von vornherein ohnehin klar. FDP und Grüne werden der nächsten Bundesregierung angehören. Insofern hat es da auch im Vorfeld natürlich schon auch Gespräche mal immer wieder hinter den Kulissen gegeben. Für die FDP wird entscheidend sein, glaube ich, dass man die Trophäe Bundesfinanzministerium mit nach Hause bringt und damit auch einen Teil der FDP-Finanzpolitik durchsetzen kann. Das wird man nicht 1:1 schaffen. Das würde zu große Löcher in den Bundeshaushalt reißen. Aber man wird sicherlich versuchen, Teil dieser Steuersenkungsforderung durchzubekommen. Und ich glaube, das muss auch Christian Lindner, weil sonst würde seine eigene Partei da nicht mitziehen. Und die FDP hat ja schon mal einmal erlebt, was passiert 2009 in der schwarz-gelben Koalition, wenn man diese Steuersenkungsforderung eben nicht durchbekommt. 2013 flog sie aus dem Bundestag. Also diese Nahtoderfahrung möchte man nie wieder machen. Für die Grünen auf der anderen Seite ist ganz entscheidend natürlich eine starke Klimapolitik. Es gibt ja auch die klare Forderung, immer auch Annalena Baerbock ja immer wieder vorgetragen, den Kohleausstieg vorzuziehen. Ich habe Herrn Lindner so verstanden, dass man da nicht komplett gegen ist. Also ich glaube, auch da könnte man zusammenfinden. Also wenn man der FDP ein bisschen mehr Steuersenkung bietet und vielleicht beim Kohleausstieg etwas macht und auch sich dazu bekennt, die Grünen oder die Investitionen in die Klimapolitik deutlich zu erhöhen, da auch mit Abschreibungen vielleicht für Unternehmen zu arbeiten, wenn sie in klimapolitische Maßnahmen investieren. Ich glaube, dann kann man da schon zusammenkommen. Also es ist nicht so, dass die sich da irgendwie völlig spinnefeind sind.
Okay, also halten wir fest, du glaubst, die beiden werden sich zumindest schon mal einigen können. Dann bleibt natürlich noch die Frage, mit wem? Mit Armin Laschet als Kanzler oder Olaf Scholz? Was glaubst du, um mal so eine kleine Prognose zu wagen, wer es am Ende machen wird? Vor allem vor dem Hintergrund ja, dass Laschet sehr, sehr viel Stimmen einbüßen musste und auch im Volk Olaf Scholz der deutlich beliebtere von beiden ist.
Genau, also es gibt zwei Lesarten hier. Ich persönlich vorab sage, glaube, es wird eine Ampel aus verschiedenen Gründen. SPD ist stärkste Kraft, wenn auch nur knapp, aber damit haben sie einen Vorteil. Das ist der erste Grund. Dann strickt ja auch die SPD schon das Narrativ, eine Koalition der Gewinner quasi schmieden zu wollen. Also SPD hat klar gewonnen, die Grünen haben klar gewonnen, auch wenn das Ergebnis nicht so war, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Und die FDP hat klar gewonnen. Wer hingegen hat klar verloren? Die Union. Ja. Also eigentlich versucht man darüber zu spinnen, wer will denn jetzt mit dem Wahlverlierer Armin Laschet quasi ins Bett steigen, sage ich mal etwas salopp. Das spricht alles für eine Ampel. Olaf Scholz hat sich auch bin ich mir sehr sicher, sehr gut genau überlegt, wie er die FDP in eine Ampel locken kann. Für Christian Lindner ist das ja nicht so leicht, das muss man sagen. Also er spielt ja dann auch ein bisschen den Steigbügelhalter für Rot-Grün. Mhm. Für Jamaika wiederum spricht ein bisschen, dass die Grünen daraus vielleicht einen kleinen Vorteil hätten. Wenn die Grünen jetzt an eine Ampel gehen sollten, dann stärkt das wahrscheinlich erstmal die SPD. Und der ursprüngliche Anspruch der Grünen war, die SPD als stärkste linke politische Kraft im Land abzulösen. Und das wäre mit einer Ampel schwierig, das wäre mit Jamaika deutlich einfacher. Und viele blicken jetzt auch so ein bisschen auf Robert Habeck und fragen sich, was der macht. Der gilt jetzt ein bisschen wieder als starke Figur bei den Grünen nach dem schlechten Abschneiden von Annalena Baerbock. Und man darf auch nicht vergessen, Habeck hat maßgeblich dafür gesorgt, dass es Schwarz-Grün in Hessen gibt. Er hat auch maßgeblich dafür gesorgt, dass es in Baden-Württemberg die alte Koalition weiterlebt ohne SPD-Beteiligung. Er galt schon in den vergangenen Jahren immer als Freund von Jamaika. Also das wird eine spannende Geschichte. Für die Grünen-Basis wiederum wäre, glaube ich, Jamaika relativ furchtbar, wenn die alternative Ampel lautet. Also es gibt sehr, sehr viele Variablen im Spiel. Ich glaube am Ende unterm Strich, es wird eine Ampel.
Okay, Martin, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen eingeführt hast in die taktischen Spielchen, die wir da noch beobachten werden. Alles Gute für dich und bis bald.
Danke, bis bald.
Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Christian Heinemann. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.